ist ihr täglicher Begleiter und ihr bester Feind. Lisa und Jürgen sind auf der Suche nach neuen Strategien, nach Einsicht und nach sich selbst. Das ist ihre Schmerzenssache.
Ja, herzlich willkommen zur Schmerzenssache. Ich bin heute nicht mit dem Jürgen da, sondern mit einem anderen Mann. Hallo David.
Hallo, hallo. An den Jürgen, gute Besserung, den ich hier nicht vertrete, aber genau, zu zweit sind wir heute.
Ja, also eigentlich wollten wir David zu dritt interviewen, zusammen mit Jürgen, aber wie es halt so ist bei Podcasts, die von Schmerzpatienten gemacht werden, kann es auch mal sein, dass jemand ausfällt. Und Jürgen hat leider starke Kopfschmerzen schon seit Mittwoch. Genau, an dieser Stelle auch gute Besserung von mir. Jetzt zu David. David, wir haben immer ein Ritual, Jürgen und ich. Wir fragen uns immer am Anfang einer jeder Episode, wo wir auf einer Schmerzskala stehen von 1 bis 10. Wie ist es denn bei dir,
Anne? Okay, ist auf jeden Fall ein schönes Ritual. Da bin ich vielleicht, tanze ich ein bisschen aus der Reihe, was du mir schon erzählt hast. Also ich würde mich jetzt mal einschätzen, von 1 bis 10 bin ich heute auf einer guten 2. Fühle mich ganz gut, aber man merkt auch, ich bin ja eigentlich noch relativ jung, da sollte man eh noch nicht so viele Probleme haben. Ich bin ja erst 23, aber gestern im Garten ein bisschen geackert mit einem Freund und da merkt man schon heute, das geht auch schon ein bisschen an die Substanz der Rücken, aber ist alles okay. Also eine gute 2. Wie ist bei dir, Lisa?
Ich muss sagen, also ich habe heute zum ersten Mal wieder seit 3 Monaten in meinem eigenen Bett geschlafen letzte Nacht, weil ich jetzt wieder zurück in Berlin bin von meiner langen Indienreise und ich habe so gut geschlafen, dass ich heute Morgen echt kaum rauskam. Deswegen musste ich mit David dann noch 1 Stunde nach hinten verschieben. Ich konnte mich nicht bewegen, ich war wie ans Bett gefesselt, aber der gute Schlaf führt dazu, dass ich echt fast schmerzfrei bin heute. Also ich würde sagen auf 1, sogar weniger als du.
Oh ja, ja gut.
Und das als chronischer Schmerzpatient.
Okay, das ist doch schön. Ja, da kenne ich. Nach langen Reisen, das eigene Bett ist auf jeden Fall immer noch mal was Schönes, was man traumhaft wieder genießt. Ja. Und die indischen Betten tun einem nicht so gut, oder?
Ach, ich war ja in einem Ashram und ich weiß nicht, ob man überhaupt von einem Bett sprechen kann. Das ist einfach eine Liege, würde ich sagen, eine Holzliege mit einer dünnen Matratze drauf. Ich habe dann noch eine zweite Matratze draufgelegt, weil ich es eigentlich schon eher weich brauche. Aber ja, war nicht so bequem. Also es waren auch nur so Schaumstoffe, so indische Schaumstoffmatratzen. Also nichts im Vergleich zu diesen Hightech-Matratzen, die wir so haben, mit allen möglichen Kammern und Zeug.
Und wie ist das Schmerzniveau nach so einer Nacht auf so einer indischen Pritsche?
Ja. Ja, also da war ich dann schon teilweise bei einer 4 oder 5. Aber wenn man dann viel Yoga dagegen macht, dann geht's wieder.
Also das ist der indische Ausgleich. Hart schlafen und mit Yoga die Schmerzen bekämpfen.
Genau, man muss in Indien Yoga machen, wegen den unbequemen Betten. Das ist total.
Deswegen machen die das. Okay. Ja, alles klar.
Ja, genau. Okay, also wer sich jetzt wundert, wer der David überhaupt ist. Der David ist auch ein Podcaster. Und macht auch einen Podcast über unter anderem Schmerzen. Also der Titel deines Podcasts hat auch das Thema Schmerz in sich. Der heißt Schmerzkörper. Und aber wie ich das so verstanden habe, ist dein Ansatz aber eher ein ganzheitlicher. Mhm. Also du bist angehender Physiotherapeut und findest, was wir also in unserem Podcast auf jeden Fall auch so sehen, dass Schmerzen auf jeden Fall einen auch antreiben können, um ein besserer Mensch zu werden, und zwar ganzheitlich, im Sinne von, dass man sich besser ernährt, Sport macht und dann so seine Schmerzen bekämpfen kann. Ist das ungefähr der Ansatz, den du verfolgst, oder habe ich das falsch verstanden?
Genau, ja. Also ich mache den Schmerzkörper-Podcast und das ist richtig, genau. Ich bin angehender Physiotherapeut, dann quasi in diesem Jahr auch ein Lizenzierter oder wie man das nennt. Genau. Und der Schmerzkörper-Podcast, da geht es jetzt eigentlich, wie du schon gesagt hast, mehr auch um eine ganzheitliche Sicht auf die Gesundheit, auf den Körper und alles, was dazugehört. Und da wollte ich einfach, ja, ich will so ein bisschen aufzeigen, mal andere Perspektiven oder verschiedene Perspektiven auf viele gesundheitliche Aspekte. Und wie du schon, was war nochmal genau, was deine Frage dahinter war? Nicht, dass ich es jetzt falsch beantworte.
Worum es in deinem Podcast geht, im Großen und Ganzen. Genau.
Ja, wie du gesagt hast, also ein bisschen ganzheitlicher, auch als Physiotherapeut könnte ich das jetzt natürlich auch sehr eindimensional darstellen, aber was mir am Herzen lag dabei, war einfach ein bisschen zu zeigen, dass mehr dahinter steckt und nicht so dieses, sag ich mal, sehr eindimensional denken, hier tut's dir weh, hier ist was kaputt und du legst dich auf eine Bank, ich gehe mit den Händen dran und mach's wieder heile, sondern als Physiotherapeut habe ich einfach gemerkt, dass da wirklich oft mehr dahinter steckt und auch was ich gelernt habe, wie ich mich weitergebildet habe, dass auch die wissenschaftlichen Erkenntnisse, was die Behandlungserfolge quasi versucht hat zu verbessern. Und die Forschung zeigt da auch, dass zum Beispiel chronische Schmerzen, das ist ja auch für Physiotherapeuten wichtig, nicht nur von dieser körperlichen Problematik kommt, sondern vieles zusammenkommt, also verschiedene Dimensionen aus Psyche, aus dem sozialen Umfeld, aus das Körperliche natürlich auch. Und genau daher meine Idee, da so ein bisschen das ganzheitlich zu betrachten, das steckt dahinter, genau.
Ja, das finde ich total super, weil diesen Ansatz verfolge ich ja auch. Also der Körper ist nicht wie ein Auto konstruiert und dann ist da was kaputt am Motor und dann geht man zur Autowerkstatt und dann wird da das Teil ausgetauscht oder repariert und dann fährt das Auto wieder und macht keine Probleme mehr. Das ist beim menschlichen Körper leider nicht der Fall. Schön wär's. Und also bei mir hat es auch eine Weile gedauert, bis ich das verstanden habe, vor allem durch meine Yoga-Lehrerausbildung bin ich dahin gekommen, dass hinter Rückenschmerzen oft psychomatische Geschichten stecken und dass man wirklich am besten, wenn man darunter leidet, sein ganzes Leben verändern sollte, was ich ja jetzt in den letzten 2 Jahren auch gemacht habe. Ich finde auch dein Logo sehr interessant. Auf deinem Logo sieht man eine Hand, die eine Hantel trägt und dann auf der anderen Seite eine Spritze, also eine Hand, die eine Spritze hält. Kannst du mir das Logo erklären?
Ja, also die Idee dahinter war, so ein bisschen den Kontrast darzustellen und so ein bisschen die zwei Seiten zu trennen und gegeneinander zu konfrontieren. Und zwar einfach einmal natürlich, was von der einen Seite kommt ja die Spritze, was so ein bisschen so ein Quick Fix, so eine schnelle Lösung darstellen sollte. Spritze rein mit Schmerzmittel, was auch immer es sein mag. Dann ist das Problem gelöst, fertig, man muss nichts tun. Und die andere Seite ist natürlich, die Hantel steht einfach für die Arbeit, die man auch dem entgegensetzen könnte und einen aktiven Ansatz hat und sein Problem selbst angeht, selbst Verantwortung übernimmt und was aktiv dafür tut, um dann wirklich auch eher an der Ursache zu arbeiten, weil oft haben die Dinge auch einen Grund, dass sie da sind, zumindest meistens. Ja. Und deswegen nicht nur so ein bisschen die Symptome zu lindern, sage ich jetzt mal durch so eine, Spritze, die ja oft den Schmerz einfach nimmt, aber prinzipiell ja das Problem oft noch nicht wirklich gelöst ist dadurch.
Du machst deinen Podcast jetzt seit Anfang November 2019, richtig?
Genau, ich hab das so ein bisschen nebenbei quasi in der Ausbildung gemacht, einfach auch um mich selbst zu verpflichten, mehr oder weniger, mich immer wieder mit ein paar Themen einzulesen, mich zu informieren und quasi das Gelernte auch dann wieder weiterzugeben an andere, dass es quasi so ein Win-Win für alle ist. Ich lerne was dabei, Leute, die vielleicht zuhören mögen, lernen was dabei. Und das, dachte ich, ist einfach eine schöne Sache. Und da fiel mir eben noch ein, es ist ja eben auch, war bei mir so ein bisschen aus der Not rausgeboren, dass ich so das Gefühl hatte, es gibt so viel, was dahinter steckt, es gibt so viel, was man Patienten erzählen könnte, worüber man sie informieren könnte, aber der Rahmen, der in der Therapie, was zumindest die Physiotherapie angeht, besteht meistens aus, 20-Minuten Termin und das, wenn es gut läuft, einige Male die Woche. Und das alles unter einen Hut zu bringen, also eine Behandlung, vielleicht ein aktives Übungsprogramm, die Leute aufzuklären, die ganzen Faktoren zu erklären, die damit reinspielen und was das für eine Bedeutung hat. Und das ist einfach so eine Herausforderung. Und das wirklich, das irgendwie zu bewerkstelligen, dachte ich, okay, man muss auch zusätzlich eine Möglichkeit schaffen, wo man als Patient unabhängig Informationen bekommen kann, es sich jederzeit nochmal anhören kann, Informationen oder auch einfach, wenn es einen interessiert, man freiwillig in seiner Freizeit nochmal zusätzlich sich informiert, weiterbildet, also quasi auch ein bisschen da außer der, was außerhalb des Behandlungsraums passiert, eine Möglichkeit zu schaffen, einen Mehrwert für Patienten oder auch Nicht-Patienten zu liefern, genau.
Ja, du hast auch immer wieder interessante Gesprächspartner aus deiner Branche da. Deine Themen erstrecken sich von Trainingsplanung, Grundlagen für den Muskelaufbau bis hin zu Diabetes,
ja.
gesunde Ernährung, Online-Marketing, vegane Ernährung auch. Also es ist ja schon recht unterschiedliche Themen. Was verbindet jetzt die Themen alle miteinander?
Das stimmt. Ja, es ist ein bisschen bunt gemischt und war natürlich auch ein bisschen meine anfängliche mangelnde Strukturhaftigkeit und einfach Ideen, die hochkamen, umgesetzt. Aber prinzipiell, was trotzdem drüber stand, war ja immer, dass es um den Körper geht, es geht um die Gesundheit. Und da kann man sich natürlich auf eins beschränken, aber da ich ja sowieso ein bisschen eher diesen Ansatz, wo man viele Dimensionen zusammenbringt, viele Aspekte, viele Alternativen, viele Möglichkeiten. Von daher fand ich es dann doch gar nicht so schlimm, dass wirklich von A bis Z irgendwie gemischte Themen kommen, dass man einfach mal auch vielleicht für jemanden, der gar nichts damit zu tun hat, mal neue Perspektiven auf Themen bekommt, die er noch gar nie gehört hat. Aber prinzipiell steht es natürlich alles immer rund ums Thema Gesundheit und da kann man natürlich vieles reinbringen. Deswegen habe ich da auch so ein bisschen durchgemischt, weil ich dachte, das ist für mich zumindest war es interessant und ich hoffe, für andere ist es dann auch interessant, immer mal wieder auch mal was ganz Neues, was ganz anderes zu hören, weil ich bin einfach ein Fan davon, so ein bisschen neue Perspektiven zu aufgezeigt zu bekommen und vielleicht versuche ich das so weiterzugeben.
Über den Tellerrand zu schauen.
Genau. Und wenn es natürlich gar nichts für einen ist, eigentlich meistens kann man natürlich am Titel halt kennen, worum es geht, dann muss man ja nicht alles reinhören.
Ja. Ja, also deine Zielgruppe sind wahrscheinlich auch andere Physiotherapeuten, Leute, die Fitness machen oder Leute, die auf ihre Ernährung achten, aber auch Schmerzpatienten.
Genau, also
oder?
Da natürlich wirklich nicht so spezialisiert. Hier, ich mache nur Schmerzpatienten sondern es war ein bisschen genereller gefasst für alle, die interessiert sind, ob es jetzt der Schmerzpatient ist, ob es jetzt ein Physiotherapeut ist, der sich neue Meinungen einholen will, eine Information. Da eigentlich wirklich breit gefächert, weil im Endeffekt braucht ja jeder das Wissen. Also das Wissen braucht der Therapeut genauso wie sein Patient. Die Frage ist nur, was die Umsetzung dahinter ist. Der Therapeut hilft einfach zum Beispiel dem Patienten bei der Umsetzung, aber genauso gut könnte der Patient einfache Dinge auch selbst umsetzen, wenn er selber die Sachen dahinter versteht und merkt, was er selbst tun kann. Und das war auch so ein bisschen die Idee, dass man quasi die Patienten ein bisschen in die Selbstständigkeit bringt, was das Angehen dieser körperlichen Probleme angeht. Das geht natürlich nicht bei allem, aber so einfachere Dinge kann man, finde ich, auch ganz gut selbst managen, wenn man da so ein bisschen den Antrieb hat. Und manche mögen vielleicht auch gar nicht zum Beispiel zur Therapie gehen und da wollte ich auch einfach eine Möglichkeit schaffen, außer den ganz normalen Fitnessprogramm, was man jetzt im Fitnessstudio abspielen könnte, so ein bisschen Perspektive zu bekommen, dass man auch Probleme ein bisschen spezieller angehen kann. Und da will ich auch in Zukunft nochmal ein bisschen spezifischer auf Themen eingehen, dass man da Ideen hat für seine individuellen Problematiken, sage ich mal.
Also deine Motivation, diesen Podcast zu machen, ist nicht wie bei uns, dass du eigene Schmerzen hast und einfach deswegen mehr darüber lernen willst, sondern also aus der beruflichen Perspektive her, dass du gerne helfen möchtest und auch einfach gesehen hast, da gibt es auch sozusagen eine Nachfrage oder da gibt es für dich wie sagt man, eine Lücke, die du auffüllen willst, eine Wissenslücke vielleicht oder ein Bewusstsein vielleicht auch, dass die Patienten eben auch mehr sich selber informieren sollten und nicht einfach immer zum Arzt gehen und sagen, hey, hilf mir. Und wenn er einem nicht hilft, sich dann einfach alleingelassen fühlen und dann frustriert sind.
Ja, genau. Prinzipiell natürlich, da stand nicht mein eigener Schmerz dahinter, beziehungsweise wenn überhaupt der Schmerz, wie es in der Therapie manchmal wirklich abläuft und wie da die Limitierungen sind, sage ich jetzt mal. Und natürlich in dem Sinne, wie du schon gesagt hast, dass man da einfach eine Möglichkeit schafft, auch nochmal alternativ sich aber einfach eine Meinung auch zu bilden aus unterschiedlichen Quellen, unterschiedliche Meinungen, einfach so ein bisschen Möglichkeit zu schaffen. Genau, und die deutschen Podcasts in dem Bereich waren noch nicht so wirklich da. Im englischen Bereich gibt es schon einiges und da dachte ich, okay, muss man halt, irgendeiner muss auch auf Deutsch was bringen. Und da ich dann so ein bisschen den beidseitigen Vorteil gesehen habe, natürlich auch für mich, ich bin dadurch verpflichtet, mich in Sachen immer weiterzubilden oder auch von Gästen interessante Meinungen einzuholen. Also ich lerne dabei und hoffentlich die zuhören auch. Von daher fand ich das ein gutes Abkommen, genau.
Ja, also ich finde das also ganz super. Ich finde auch, dass unsere Podcasts sich ergänzen, weil wir eben aus der Laienperspektive, was jetzt Physiotherapie oder ja, Medizin betrifft, den Podcast machen, aber eben ja als Schmerzpatienten von unseren Erfahrungen berichten können.
Genau, ist natürlich jetzt einfach ein bisschen andere Perspektive. Prinzipiell geht es, glaube ich, da wirklich dann um ähnliche Grundinhalte, die vermittelt werden.
Also für alle, unsere Zielgruppe sind ja eher Schmerzpatienten und da möchte ich auf jeden Fall allen deine letzte Folge ans Herz legen. Täglich grüßte Rückenschmerzen mit Sihan Köse. Das fand ich wirklich sehr aufschlussreich, muss ich sagen. Also da habe ich noch neue Sachen erfahren, beziehungsweise Sachen, die mich einfach auch beruhigt haben. Also was er gesagt hat, war, wenn man jetzt einen fiesen Schmerz hat, dann heißt es nicht, dass alles kaputt ist im Körper. Es kann auch sein, dass da, also weil dazu neigt man, ne? Wenn man ganz starke Schmerzen hat, dann muss ganz, ganz viel kaputt sein. Das denke ich auch öfter und der Jürgen auch. Aber vielleicht ist es gar nicht so. Es muss gar nicht so sein. Zum Beispiel diese Informationen fand ich total wertvoll und gut. Und auch vieles andere, was ihr besprochen hattet, fand ich sehr, sehr wertvoll.
Ja, auf jeden Fall. Ist natürlich auch wieder nur ein Ausschnitt. Das ist nicht alles, was da abgebildet wird in diesem Problembereich. Aber es war mal eine erste Anregung, erste Ideen so rund ums Thema Rückenschmerzen, die eher so ein bisschen chronisch und eher auch unspezifisch mit keiner klaren Ursache. Genau, dass da einfach mal so ein paar Ideen reinkamen. Was spielt da so mit rein? Ja. Weil es ist halt wirklich komplex und ich habe da auch wirklich keinen Anspruch an Vollständigkeit schon dran erhoben, weil das traue ich auch mir nicht zu. Aber einfach das, was so ein bisschen die Basics sind, was auch neuere wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, was mit rein spielt, habe ich da einfach mal versucht, ein bisschen auch ja, Perspektive aufzuzeigen. Und wie du sagst, so ein paar Aspekte, die man einfach für sich vielleicht auch mitnehmen kann und was draus lernt. Und man weiß ja zum Beispiel auch, weil das einfach eine Schmerzedukation, also wenn Leute über Schmerz aufgeklärt werden, Dinge, die damit reinspielen, wie man das zu interpretieren hat, ob das jetzt alles so schlimm ist, dass allein sowas wirklich auch schon helfen kann, zu lindern, also dass der Schmerz zumindest in der Wahrnehmung runtergeht. Oder zumindest man einen besseren Umgang damit auch finden kann.
Genau, vielleicht. Also es ging bei euch, ja genau, also da ging es ja bei euch auch viel drum um die Wahrnehmung, dass manche Menschen, also auch diese Schmerzerwartung, dass wenn man erwartet, dass man jetzt fiese Schmerzen von etwas bekommt, dann bekommt man die auch oft, also dieses Self-Fulfilling Prophecy, weil man manchmal gar nicht sich vorstellen kann, inwiefern Erwartungen oder Glaube oder auch dieser Placebo- oder Nocebo-Effekt, über den ihr geredet habt, was das alles anrichten kann sozusagen. Also Glaube versetzt Berge, das stimmt öfters mal schon auch, was den eigenen Körper betrifft. Und das fand ich auch sehr, sehr interessant. Ich wusste auch nicht, dass es das Gegenteil vom Placebo-Effekt
gibt. Ja, was heißt Gegenteil ist es nicht, aber für die, die es nicht wissen, quasi der Nocebo ist einfach, also der Placebo, das kennen ja die meisten, das ist, man hat eine positive Erwartung in etwas und das tritt dann auch ein. Und der Nocebo ist ja quasi, dass man eine negative Erwartung hat und dann auch quasi eine negative Erfahrung dann eintritt. Sei es jetzt, ganz einfaches Beispiel, ich habe Angst, den Bierkasten aus dem Auto ins Haus zu tragen und denke, ich würde Schmerzen bekommen. Und das zumindest die Erwartungshaltung dazu beiträgt in einem gewissen Maß, dass auch die Wahrnehmung für Schmerzen dann auftreten kann im Nachhinein. Ist jetzt nicht festgeschrieben, dass das nur deswegen passiert und dass es überhaupt passiert, aber es ist wirklich auch nachgewiesen, dass es ein Aspekt ist, der damit reinspielt, wie die Problematik sich entwickeln kann. Also da nicht so stumpf sagen, okay, ich habe es jetzt negativ gedacht und deswegen tut mir jetzt alles weh. Das muss nicht damit zu tun haben, aber es ist ein Aspekt, der mit reinkommt. Und da so gibt es mit ganz vielen Aspekten, die da mit reinspielen und sich vermischen in so einer Problematik wie jetzt Rückenschmerz oft. Und das ist dann natürlich auch die Schwierigkeit, einmal für mich als Therapeut zu sagen, was ist wirklich das Problem und wie musst du damit umgehen. Das ist halt wirklich oft nicht so einfach, wie man manchmal meint.
Ja, weil es einfach so viele Faktoren sind. Und ich war auch froh, dass ihr dieses Thema behandelt habt, unspezifische Rückenschmerzen, die nicht auf einem Trauma beruhen, weil das bei mir eben der Fall ist. Ne? Beim Jürgen ist es höchstwahrscheinlich der Motorradunfall, den er vor 20 Jahren hatte.
Kann natürlich auch sein.
Weil man es auch nicht sicher sagen kann. Bei mir gab es aber jetzt, ja, bei mir gab es halt jetzt keinen einzigen Auslöser, sondern viele kleine eher so. Dann kommen noch eben, ja, wie du schon sagst, ganz viele andere Faktoren dazu, die ich jetzt durch viele Selbstreflexionen auch einfach versuche rauszufinden. Ne? Und noch eine Frage, glaubst du, dass es auch bei Medikamenten so sein kann, dass wenn man jetzt, bei Jürgen ist das teilweise so, er sagt, ja, Antidepressiva habe ich ausprobiert, hat nicht geholfen, jetzt probiere ich es nochmal aus, ach, das wird doch eh nicht helfen. Mhm. Also glaubst du, dass, ich will jetzt dem Jürgen natürlich nichts unterstellen oder so, ich sag jetzt nur als Beispiel, aber wenn man jetzt glaubt, dass Medikamente eh nicht wirken, meinst du, das kann passieren, dass sie dann auch wirklich nicht so gut wirken?
Ja, ist spannende Frage. Bin ich jetzt natürlich nicht die ultimative wissende Weisheit dahinter, ja, aber ich denke, spielt auf jeden Fall mit rein. Mhm. Weil erstens diese Effekte, die wir gerade schon hatten, und außerdem gibt es ja ganz interessante Untersuchungen. Zum Beispiel erinnere ich mich da gerade dran, an, wo man einfach den Umgang mit einer Pille, sage ich jetzt mal, untersucht hat. Das heißt, einmal ist diese, ja, so eine, wie so eine Medikamentenpille kann man sich einfach vorstellen. Dann hat man unterschiedliche Wirkungen auch festgestellt. War das durchsichtig? Hat man in der Pille so kleine Kügelchen gesehen? Was hatte die für eine Farbe? Das spielt alles wirklich auch auf die Wirkung mit ein. Inwieweit? Und das ist jetzt natürlich ein bisschen offen, aber es hat einen Einfluss darauf. Also kann gut sein, dass es mit reinspielt und das ein Thema war, wenn man da schon so ein bisschen negativ drüber denkt. Muss aber nicht die ultimative Lösung dafür gewesen sein. Aber ich denke, es hat auf jeden Fall einen Einfluss drauf, inwiefern das dann auch Wirkung zeigt, zumindest in einem gewissen Maß.
Ja, das ist interessant.
Aber da fiel mir gerade noch eine Geschichte ein, weil du es interessant fandest mit den Wahrnehmungen, auch für die Schmerzen und ist da viel kaputt oder nicht. Gibt es ja ganz, ja, ich sag mal, ein eigenes Beispiel, was mir jetzt einfiel, was mir vor einiger Zeit passiert ist. Da habe ich viel gehoben, schwere Sachen viel gehoben, viel trainiert und da habe ich im Bauch so einen richtig ekligen, tiefen, stechenden Schmerz bekommen und dann wusste ich auch nicht, was los ist. Ich bin natürlich ein bisschen vom Fach und habe mir schon mal so Vermutungen angestellt, was kann sein, was kann nicht sein. Manchmal ist es auch gar nicht gut, wenn man mehr weiß, weil da macht man sich manchmal nochmal verrückt, wenn man diese ganzen Sachen kennt, Verletzungen, Erkrankungen. Aber auf jeden Fall bin ich dann auch nochmal zum Arzt, weil im Bauchbereich mit, sage ich mal, auch muskulären oder generellen Verletzungen ist nicht zu spaßen, weil wenn quasi in der Bauchwand wie so eine Lücke, Riss entsteht, kann auch der Darm von innen quasi so ein bisschen sich da reinsetzen und im allerschlimmsten Fall irgendwie ein bisschen aufreißen oder sich verletzen und deswegen wollte ich einfach ausschließen, dass da nichts Schlimmeres war. Bin zum Arzt und der meinte dann auch, okay, abgetastet, dass man quasi, wenn es ein Notfall wäre, so ein akutes Abdomen hat, also so ein richtig gespannter Bauch mit vielleicht ein bisschen, dass er ein bisschen dicker geworden ist, war aber nicht der Fall. Und der meinte dann auch, okay, wahrscheinlich irgendwie ein bisschen Muskelfaserriss von der Bauchmuskulatur oder sowas in die Richtung. Und das dachte ich dann auch, wär logisch, weil ich habe einfach viel belastet, vorher etwas weniger, also es war zu schnell, zu viel gemacht vielleicht und dann kann sowas natürlich schon mal passieren. Und dann im Nachhinein, es gibt ja quasi, nehmen wir jetzt an, es war die muskuläre Verletzung, gibt es natürlich auch Heilungszeiten. Wie lange braucht ein Muskel, bis er sich wieder also die Verletzung ausgeheilt hat und eigentlich alles wieder gut ist? Das wäre ja quasi der Aspekt. Ich spüre den Schmerz da, die Verletzung ist am Bauch, also ich spüre einfach diese Verletzung am Bauch. Und wenn die verheilt ist, müsste ja alles weg sein. Und ich sag mal, die meisten Verletzungen im Rahmen von 3 Monaten sollte der Körper wieder ausheilen. Und da spricht man ja auch bei chronischen Schmerzproblemen, bei Problematen, die über 3 Monate hinaus bestehen bleiben. Und es ist jetzt schon länger her und ich merke bis heute immer wieder mal, dass davon was wieder hochkommt. Nicht, dass da was verletzt ist, sondern dass ich Schmerz wahrnehme, obwohl ich davon ausgehe, dass da schon alles verheilt ist. Und zwar, wie kann man sich das vorstellen? Nehmen wir an, es ist jetzt quasi wieder verheilt am Bauch, aber trotzdem spielt ja auch das Gehirn mit rein, die Psyche. Und immer, wenn ich quasi einen starken Reiz habe am Bauch, sei es jetzt irgendwie, ich habe, und wenn es nur mal viel gegessen ist und sich quasi die Bauchdecke von innen heraus in die Dehnung bewegt wird oder solche Geschichten, oder ich bewege mich mal in einem besonderen Ausmaß, dann spüre ich immer wieder mal diesen Schmerz da. Da kann, und da hilft es mir jetzt natürlich, wenn ich weiß, hey, das ist verheilt, alles gut, kann natürlich aber trotzdem mal wieder schmerzen, weil es gibt so Dinge wie ein Schmerzgedächtnis, also dass da was wie so eine Alarmstufe in meinem Kopf so ein bisschen noch bestehen bleibt, die merkt, okay, wenn da jetzt irgendwas ist, da war vor einiger Zeit was, dann wird der Alarm sehr schnell ausgelöst, ja, sage ich jetzt mal, in diesem Körpersystem, weil der Schmerz ist ja auch oft da, um ja, mich zu schützen, meinen Körper zu schützen. Und da kann es schon sein, dass quasi der Alarm manchmal sehr früh schon einsetzt, wenn man da so eine Vorschädigung hat, mhm, oder einfach auch, dass der Körper einen schützen will, dass sowas nicht nochmal passiert. Das heißt, kann sein, dass mir jetzt immer wieder mal passiert, dass ich da Probleme habe, es ab und zu mal ein bisschen wehtut. Aber da habe ich auch gemerkt, es hilft mir einfach, beruhigt zu sein. Hey, das ist alles verheilt, es wird wahrscheinlich wieder weggehen. Und wenn es länger bestehen bleibt, kann es immer nochmal das überprüfen lassen. Und genau, da spielt das wieder mit rein. Was weiß man über Problematiken? Wie kann man damit umgehen? Wie spielt auch die Psyche mit rein? Von daher habe ich da so ein bisschen auch, ist keine schlimme Story, aber natürlich ein bisschen auch gemerkt, wie ich auch wirklich selbst manchmal von so Dingen betroffen, mhm, bin. Und dass, wie du schon sagtest, Verletzung nicht immer gleich Schmerzwahrnehmung ist, weil ich gehe davon aus, bei mir ist alles verheilt. Trotzdem kommt mal immer wieder so eine Schmerzreaktion durch. Entweder weil irgendwie ich besonders einen starken Reiz draufgegeben habe oder weil, ja, ich irgendwie in negativer Psyche drüber nachgedacht habe, ob da nicht gerade doch wieder mal irgendwas ist und dadurch, mhm, es verstärkt. Mhm. Ja, man ist, wird also eine schwierige Sache.
Klar, man wird sensitiver gegenüber, genau, dieser Region im Körper und fühlt dann da vielleicht, mhm, auch immer wieder hin oder ist natürlich schneller alarmiert. Wobei ich auch glaube, dass eben diese Schmerzbahn, die sich dahin gebildet hat, wahrscheinlich einfach schneller anschlägt. Ja. Also da ist wieder, ja, dieses Thema mit der Landstraße wirklich, und der alles, Autobahn, ja, oder? Dieser Schmerzautobahn.
Ja, natürlich nicht nur. Also es gibt da wirklich verschiedenste Aspekte. Und da kommt wieder diese, wie soll man das jemandem in 20 Minuten erklären, mhm, oder überhaupt ich quasi als Detektiv drauf kommen, wo es wirklich Probleme ist. Oft kann ich ja auch selber nicht spüren, was nimmt er wahr, was hat er für psychische Einstellungen, Ängste, mhm, Überzeugungen. Das kann ja oft auch nur jeder selber für sich entdecken, selber in sich gehen und schauen, hey, wo hätte ich vielleicht Dinge, wo ich dran arbeiten könnte, wo ich noch Potenzial für Verbesserung hat oder, mhm, Veränderung der eigenen Einstellung. Genau, das spielt zum, und zum Beispiel, um das nochmal die Komplexität dahinter ein bisschen zu verdeutlichen, wenn man jetzt Gitarrist wäre, Geiger, sowas in die Richtung, da zeigt sich dann auch, dass die Wahrnehmung für die Hände, das heißt zum Beispiel Verletzungen an den Händen, viel, mhm, stärkere Ausprägung haben, als jetzt von jemand, der nicht so sehr fein motorisch oder einfach sehr viel mit den Händen und mit dem Gefühl da drin arbeitet. Und dass die Wahrnehmung quasi da sehr verstärkt ist, weil er die einfach braucht auch. Und dadurch auch aber ein Schmerz und eine Verletzung an dieser Region sich sehr stark ausprägt.
Ja.
Und das zeigt ja auch wieder, ja, wie sich das verschieben kann. Wenn ich mich an der Hand verletze oder jemand, der vielleicht seit 20 Jahren Konzertgitarrist ist und wir aber beide eine ganz andere Wahrnehmung haben für diesen Schmerz. Und da kann man sich das ja mal vor Augen führen, quasi was es dafür, ja, wie sich so Sachen verschieben können. Obwohl vielleicht die Verletzung an der Hand komplett gleich ist, zumindest von die Schnitttiefe, Breite, also das, jetzt sag ich mal, die stumpfe Verletzung einfach. Mhm.
Ja, ich glaube, dass es gerade für Menschen mit chronischen Schmerzen sehr, sehr wichtig ist, sich zu versuchen, selbst zu helfen, weil sowohl Ärzte als auch Physiotherapeuten sind entweder ratlos oder können eben in dieser kurzen Zeit überhaupt nicht helfen, weil es wirklich, also ich denke, um chronische Schmerzen wirklich zu lösen oder zu verbessern, muss man wirklich als Patient sein ganzes Leben in Frage stellen und muss an vielen verschiedenen Stellen drehen. Also ich habe halt eine Psychotherapie angefangen, Yoga-Lehrer-Ausbildung gemacht, um mehr über meinen Körper zu erfahren, über Anatomie, aber auch eine bessere Körperwahrnehmung zu entwickeln, und habe mich eben auch viel mit Physiotherapeuten, Osteopathen angefangen auszutauschen, Weil am Ende kann man sich bei chronischen Schmerzen wirklich nur selbst helfen, ist meine Erfahrung. Hm. Weil nur man ja, selbst also, weiß, nur man selbst
ja, ich weiß, was du meinst.
Kann sich einschätzen am allerbesten. Ja.
Ich habe auch nicht das Gefühl, sage ich mal, als Therapeut, dass ich jemand wirklich von Grund auf einfach helfen kann, sondern das, so sehe ich mich auch gar nicht. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich überhaupt die Möglichkeit dazu habe, sondern wenn überhaupt, kann ich jemanden dazu bringen, sich selbst zu helfen, zumindest bei solchen Problematiken. Es gibt natürlich vielleicht auch einfachere, nicht so schwierige Dinge, da kann ich es vielleicht auch leisten. Aber gerade was das angeht, kann ich, wenn überhaupt, Hilfe zur Selbsthilfe leisten oder einfach den Leuten zu helfen, zu begleiten, das geht. Aber wie du schon sagst, im Endeffekt kommt es dann wirklich darauf an, was man selbst auch daraus macht.
Ja.
Und ja, da fiel mir noch ein, weil du das sagst, das fand ich ganz spannend, dass du auf Psychotherapie angefangen hast. Da muss man natürlich einfach gucken, auch für sich selber vielleicht, wo sind vielleicht meine Baustellen größer, wo kleiner, wo sollte ich vielleicht mal anfangen anzusetzen. Weil natürlich, man muss sich nicht vielleicht direkt um alles kümmern, sondern einfach mal ein bisschen in sich gehen und überlegen, wo hätte ich vielleicht wirklich Verbesserungspotenzial oder wo will ich mich vielleicht auch mal mit beschäftigen, weil oft spricht man ja, sag ich mal, was ein Behandlungsansatz ist und der neuere Weg ist eigentlich, diese Probleme in so einem biopsychosozialen Schmerzmodell zu sehen. Das heißt, es kommt das Biologische dazu, also wirklich die Verletzung, körperlich gesehen, dann das Psychische, also Ängste, Verhaltensstrategien, Überzeugungen und dann auch noch das Soziale, das heißt, ja, das soziale Umfeld, was das für einen Einfluss hat, also ja, ein Druck, der vom Umfeld auf einen herrscht oder auch ja, so ein bisschen diese Gruppendynamiken. Also es vermischt sich einfach bunt. Und da muss einfach jeder mal gucken, okay, wo kann ich vielleicht ansetzen für mich, wo habe ich Defizite? Und auch ganz wichtig, ja, Dinge wie Schlaf, Ernährung, Stressmanagement, so Sachen, das ist wirklich auch ein wichtiger Aspekt. Und da kann sich jeder mal selbst fragen, wo es Verbesserungspotenzial gibt und wer einem dabei helfen kann, vielleicht auch, wenn man es selber nicht schafft.
Das fand ich auch sehr interessant, dein Gesprächspartner in dieser eben einen Episode, die ich empfehle, der hat auch gesagt, dass er bei seinen Patienten, der war Physiotherapeut, oder?
Nee, nicht Physiotherapeut, genau, er arbeitet als Trainer. Als Trainer, aber der prinzipiell fragt
seine Patienten immer, wie sie schlafen. Das ist für ihn das Allerwichtigste. Fand ich sehr interessant. Also da habe ich noch nie so richtig drüber nach. Also Jürgen und ich haben schon über Schlafen gesprochen, so Matratze, ob er sein Kissen überall mit hinnimmt, wenn er verreist und so weiter. Aber so richtig tiefer gehen sind wir auf das Thema noch nicht eingegangen, weil wir auch so wahrscheinlich ja nicht glauben, dass es so wahnsinnig wichtig ist. Wie siehst du das?
Ja, ist natürlich auch nur wieder ein Teil. Das heißt, ich würde nicht alles auf den Schlaf schieben. Es ist aber schon durchaus ein wichtiger Aspekt, sehr wichtig für die einfach Regeneration, für die Erholung des Körpers. Aber ja, ich würde einfach so ein bisschen auf die Basics, also Schlaflänge, dass man seine, ja, je nachdem gibt es natürlich auch abweichende Meinungen, ich sage jetzt mal 7 bis 8 Stunden mindestens schläft und nicht wesentlich drunter.
Ich brauche 9 Stunden. Wesentlich.
Oder das auch mehr natürlich. Ja. Aber viele machen ja tendenziell weniger oder sage ich mal 6 Stunden, sowas um den Dreh. Kann auch funktionieren, aber für jemanden, der Probleme hat, kann natürlich mal versuchen, das zu ändern und gucken, ob sich das auch auswirkt positiv. Und dann natürlich so ein bisschen diese klassische Schlafhygiene, wie man sagt. Kein blaues Licht von mobilen Geräten wie Handys, Fernseher und so weiter. Wesentliche Zeit vor dem Schlafen am besten, weil das einfach so ein bisschen dieses blaue Licht ja den Körper wach hält und so ein bisschen in so einen Aktivitätszustand befördert. Und solche Geschichten spielen damit rein. Nicht zu warme Temperatur im Raum, sondern ruhig ein bisschen kühler. Aber ist natürlich auch Geschmackssache. Also das sind einfach Dinge, die kann man ausprobieren. Wenn es einem positiv hilft, kann man es machen. Wenn man da keine Veränderung feststellt, kann man es natürlich auch handhaben für sich, wie man möchte.
Meinst du, die Schlafposition spielt eine Rolle? Jetzt vor allem für Rückenschmerzen, chronische Schmerzen?
Ja, schwierige Frage. Gibt es natürlich manchmal so Meinungen wie, okay, du musst dich auf den Rücken legen, gerade möglichst kein Kissen, wenn überhaupt flach, dass der Körper komplett im Lot neutral liegt. Muss man natürlich sagen, im Schlaf sowieso, man wird sich bewegen. Also der Körper kriegt dann eine Druckstelle, sag ich mal, an den Fersen, an verschiedenen Stellen, wo man halt aufliegt. Und alleine, um diese Druckstellen zu entlasten, dass es da nicht, ja, dass die Durchblutung an die Stelle wieder kommt und so weiter, wird der Körper sich sowieso bewegen in der Nacht. In welchem Ausmaß ist natürlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich, aber dass man einschläft in einer Position und wieder aufwacht in genau derselben, ist, finde ich, für mich zumindest relativ selten, dass das überhaupt funktioniert. Mag sein, dass es bei manchem so geht. Von daher da vielleicht meiner Meinung nach nicht so wichtig, dass man irgendwie eine besondere Position hat, sondern einfach schaut, okay, wie schlafe ich gut und wie nicht. Oder einfach auch mal austesten, kann ich in der Position besser schlafen als in der. Würde ich individuell ein bisschen freistellen. Natürlich muss man sagen, manche Leute, die einen akuten Schmerz haben, können gar nicht auf dem Rücken liegen, können gar nicht auf der Seite liegen, wenn sie Schulterschmerzen haben können. Das ist natürlich Sachen, einfach gucken, was geht für mich, was geht nicht, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Aber nur weil jemand sagt, du sollst so und so schlafen, würde ich prinzipiell nicht einfach aus dem Grund machen. Mhm. Wenn ich das mache und ich merke, das ist eine positive Verbesserung für mich, spricht nichts dagegen. Mhm.
Und was ich auch wirklich gut finde, ist, dass Ernährung bei dir auch eine große Rolle im Podcast spielt und damit ja auch für dich eine Rolle spielt, ja, wenn es um Schmerzen geht, oder?
Genau, da könnte ich sogar auch, könnten wir mal eine ganze Folge nochmal drüber machen.
Sehr gerne.
Ist auch wieder, wie bitte?
Sehr gerne, ich interessiere mich sehr stark für Ernährung auch.
Ja, ist natürlich ein Thema. Ja, es ist wieder ein Teilaspekt, aber man kann wieder nicht alles drauf schieben oder ist vielleicht super übergewichten und alles andere untergewichten in der Wichtigkeit, sondern da kann man natürlich sagen, okay, es gibt oft entzündliche Prozesse im Körper, manchmal spricht man von so freien Radikalen, also so freien Stoffen im Körper und dass man natürlich durch Ernährung, die vielleicht sehr antioxidativ ist, also sehr viele Antioxidantien behält, und ja, natürlich Ballaststoffe, viel Gemüse, viel Obst, dass man einfach da versuchen kann, so ein bisschen, sage ich, anti-entzündlich sich zu ernähren. Dadurch werden wahrscheinlich nicht alle Entzündungen verschwinden im Körper, wenn man welche hätte. Aber man kann so ein bisschen die Heilungsdauer verkürzen in einem gewissen Maß vielleicht, weil man einfach die Entzündung ein bisschen runterregulieren kann über sowas. Mhm. Aber ist natürlich jetzt auch nicht der heilige Gral, sondern ein weiterer Teilaspekt zwischen vielen.
Glaubst du denn, dass Milchprodukte, das heißt doch immer, Milchprodukte wirken entzündlich im Körper, oder glaubst du, dass die gut oder schlecht sind bei Schmerzen? Oder weißt du das?
Ja, würde ich jetzt keine hundertprozentige Sicherheit für aussprechen, meine Meinung einfach mal dazu zu sagen, wie gesagt, wenn jemand merkt, ich bin sowieso Milcheiweiß intolerant, das heißt, ich kann es sowieso nicht. Von daher kann ich da vielleicht nicht aus Erfahrung sprechen, wie es ist, mit Schmerzen auch Milchprodukte in einem hohen Maß zu konsumieren. Und da müsste ich auch nochmal genau nachgucken. Aber prinzipiell würde ich sagen, wenn man das für sich ausprobiert und merkt, es wird besser, dann würde ich es weglassen. Wenn man kann es ja mal ausprobieren und es hat keine größeren Auswirkungen, würde ich es auch weiter zu einem nehmen. Trotzdem, das spielen natürlich sagen verschiedene Dinge mit rein. Aber da würde ich mich nochmal reinlesen. Also da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ja. Aber würde ich jetzt keine starre Sicht drauf haben.
Das mit dem Ausprobieren ist immer so eine Sache. Ich war zum Beispiel auf Bali bei einem Heiler und der hat mir gesagt, ich habe ihn natürlich gefragt, was kann ich gegen meine chronischen Schmerzen machen und so. Und der hat dann Kinesiologie angewendet und hat gesagt, das Problem liegt in meinem Darm. Das ist ja sowieso auch eine sehr interessante Erkenntnis, die ich auch erst vor einiger Zeit hatte, dass die Darmflora auch mit Schmerzen zu tun haben kann, also wenn der Darm nicht in Ordnung ist. Und er hat gemeint, also bei mir würde das Problem im Darm liegen und ich solle aufhören, Gluten zu essen. Ich sei glutenunverträglich. Mhm. Ja, also in Asien ist es natürlich einfach, kein Gluten zu essen, aber sobald ich wieder hier in Europa war, also war es mir fast unmöglich. Und ich meine, wie lange probiert man das dann aus, ist auch die Frage. Und wenn es einen so sehr quält, allem, ja, dann ist es ja auch, dann nimmt es dir ja auch Teil der Lebensqualität wieder weg. Ja. Und dann kann es wieder zu Schmerzen kommen, wenn man sich dann so einen Stress macht, weil man versucht, auf Gluten zu verzichten, weißt du?
Ja, das spielt auch mit rein. Ja, wirklich, wenn man was macht und das macht einem so viel Stress, dass vielleicht das schlimmer aufwiegt, als wirklich der Stress, was das beinhaltet hätte für den Körper. Das denke ich mir auch manchmal, wirklich, das muss man auch beachten, finde ich genauso. Man sagt ja ein bisschen, dass der Darm das zweite Gehirn sei oder so in die Richtung neuerdings. Und eben auch nochmal zu der Frage zu mir mit der Milch. Prinzipiell in der westlichen Welt, die Toler- also oder in Asien gesehen ist ja eh, dass die Milchintoleranz oder Laktose quasi sehr hoch verbreitet ist und prinzipiell viele, ja, sowas wie Laktose nicht gut verstoffwechseln können. Und man kann auch sagen, dass im höheren Alter, also mit zunehmendem Alter, oft auch bei Leuten das abnimmt und sie vielleicht als Kind das sehr gut und vielleicht mal im höheren Alter nicht mehr so gut vertragen, weil einfach diese, ja, Enzyme zum Laktoseabbau, die Laktase, dass einfach die Kapazität vom Körper abnimmt. Weil prinzipiell braucht man es ja vermehrt so im, ja, aufwachsenden Alter, Säuglingsalter, wo man viel so Milch quasi zu sich nimmt. Ja, ist natürlich auch, glaube ich, ein bisschen eher eine Anpassung gewesen, generell auch vom Körper an den Milchproduktkonsum. Also von da, das belastet vielleicht den Körper in gewissem Maß, meiner Meinung nach, aber nicht für jeden, aber ja, schwierig zu sagen. Pauschalaussagen generell finde ich auch immer sowieso schwierig. Und das mit dem Experimentieren kommt dazu. Probiere ich es für mich aus? Wie lange probiere ich es aus? Oder ziehe ich dann schon vorzeitige Schlüsse, obwohl der Effekt vielleicht erstmal bei einer längerfristigen Umstellung kommt? Ja. Wirklich schwierig. Aber da kann man sich ja zum Beispiel testen lassen. Hat man jetzt eine Unverträglichkeit für, wie du sagst, Gluten, Milch, Eiweiß, Laktose, das ist, die Testmöglichkeiten sind ja relativ ausgeprägt mittlerweile. Und dann so ein bisschen einfach schauen, okay, was sagt ein Test, was das Problem wäre oder was die Verträglichkeit ist und was ist meine eigene Wahrnehmung, wie ich es überhaupt wahrnehme. Also deckt sich das, wie ich es wahrgenommen habe und was so ein Test mir sagt. Ja, Gluten, wie du jetzt auch sagst, finde ich auch ein schwieriges Thema. Ich gehe mal davon aus, du hast keine nachgewiesene Intoleranz irgendwie für Gluten. Ja. Und ich klingt so, als wärst du nicht ganz glücklich damit, dass du es vielleicht lassen solltest.
Nee, überhaupt nicht. Also wie gesagt, in Asien ist es kein Problem für mich gewesen, aber hier in Europa, da kannst du kaum mehr was machen. Also mit Freunden zum Italiener gehen oder überhaupt auf Pasta zu verzichten. Es gibt auch glutenfreie Pasta. Aber ich will halt auch nicht so dieser komplizierte Mensch sein die ganze Zeit.
Also ist natürlich ein sozialer Aspekt, der damit reinspielt. Da haben wir ja wieder quasi das Modell und da sieht man wieder, da ist ein Problem und das tut jetzt dich quasi auch, klingt so, als würde es dich sozial irgendwie einstrengen, du machst dir Gedanken, das stresst dich irgendwo schon auch.
Ja, und wenn ich jetzt auf Reisen gehe, also nur innerhalb Deutschlands zu Freunden nach Hamburg reise oder so, also so im Zug, an Bahnhöfen etc., findest du kaum was glutenfreies.
Zwischendurch.
Du musst praktisch auch immer dein eigenes Essen dann mitnehmen überall hin. Ja. Das finde ich auch ein bisschen arg.
Also die Freiheit, klingt so, als hätte man nicht mehr so viel Freiheit und dann fühlt man sich irgendwie eingeschränkt.
Ja, richtig. Das ist auch so eine Sache.
Ja. Also du musst es natürlich machen, wie du möchtest. Nur was ich mir dazu jetzt dachte, war, wenn du keine nachgewiesene besondere Unverträglichkeit für Gluten hast, also so eine Zöliakie heißt das dann, kann man auch ärztlich nachweisen, theoretisch, aber wenn das nicht der Fall ist, spricht für mich nichts dagegen, Gluten zu konsumieren generell. Wenn du natürlich merkst, mit hohen Mengen Gluten kommst du nicht so gut klar, was die Verdauung und so weiter angeht, würde ich einfach sagen, okay, trotzdem Gluten, aber in einem gewissen Maß, was dir gut zuträgt. So,
ja.
Dass man einfach generell versucht, vielleicht zu reduzieren, ein bisschen weniger verarbeitete Produkte oder auch ab und zu mal auf, ja, es gibt ja auch Sachen, die natürlich glutenfrei sind, sage ich jetzt mal, ohne dass ja das Gluten da künstlich rausgeholt wird.
Auf jeden Fall.
Daher muss man ein bisschen so einen gesunden Umgang damit finden, wenn man da jetzt keine extreme. Und das ist natürlich das Problem, wenn man immer sagt, das hier ist die Pauschallösung und du machst jetzt das und vielleicht löst das aber dein Problem gar nicht und du hast ja dein ganzes Leben umgekrempelt, hast dich eingeschränkt, hast dir vielleicht noch mehr gestresst gemacht, als du vorher überhaupt damit hattest. Aber irgendwo setzt man seine Hoffnung in so Lösungsansätze.
Immer.
Und egal, wo du hingehst, der eine sagt, hier, das ist dein Problem, das ist die Lösung, dann kommst du hier hin. Ja, das ist das Problem, das ist die Lösung dafür, die ich habe. Weil, genau, in dieser Folge, die du empfohlen hast, geht es nämlich auch darum.
Da musste ich auch gerade dran denken, dass wenn du zum Hüftspezialisten gehst, dann sagt er, das Problem liegt in der Hüfte.
Dann was,
Und wenn du zum oberen Rückenspezialisten gehst, dann sagt er, das liegt im oberen Rücken, das Problem. Ja, Absolut, ja. Sehe ich auch so.
Und das ist das Problem dahinter. Und deswegen auch wieder versuche ich, verschiedene Meinungen, verschiedene Aspekte durchzumischen, dass man sich eine Meinung bilden kann aus vielen Sachen, die zusammenkommen. Weil so finde ich es meiner Meinung nach, kann dann jeder für sich selber abwägen und eine gute Lösung finden. Und nicht so diese eindimensionale Antwort, die man bekommt, wenn man zu A oder B geht.
Ja, aber für uns als Schmerzpatienten ist es halt frustrierend. Also man hätte halt so gerne mal einfach eine klare Regel, an die man sich halten muss, und dann würde es besser werden. Aber so gleicht es, wie du auch schon selber gesagt hast, einfach einer wahnsinnigen Detektivarbeit. Und oftmals ist man halt einfach frustriert und ermüdet und mürbe, weil es so viele Faktoren gibt, dass man einfach teilweise kapituliert. Ja.
Ja, dass man das gerne hätte und dass es wirklich auch schön wäre, wenn es so ist, dass man wohin kommt und man kriegt so die gute, perfekte Lösung, ist natürlich, manchmal ist das vielleicht auch so und das ist dann auch schön, aber das ist ja, man sieht ja, viele haben chronische Probleme, es verschlimmert sich vielleicht oder ist ein endloser Kreislauf von x Jahren, wo das Problem bestehen bleibt. Und dann muss man natürlich gucken, wenn ich keine Lösung gefunden habe bei Station A mit Lösung A, muss ich mir vielleicht mal andere Perspektiven einholen, aus anderen Fachbereichen andere Ansätze testen und vielleicht findet man dann diese eine Lösung für sich. Und warum das dann die Lösung für einen ist, ist es dann, ja, muss man auch gucken, da auch wieder viele Aspekte, auch wieder nicht so einfach zu beantworten, weil man weiß zum Beispiel, alleine die Beziehung, die du hast zu deinem Arzt, zu deinem Therapeuten, dass das einen Großteil des Behandlungserfolgs ausmacht, dann noch die Erwartungshaltung, die du hast daran, solche Geschichten, also wirklich, ich verstehe, dass es nicht einfach ist, aber da auch nicht verrückt machen, sondern einfach so nehmen, wie es ist und das Beste draus machen.
Ja, das sagst du so einfach mit deiner Zweifel.
Ja, es ist einfach gesagt, das weiß ich auch. Und natürlich kann man das vielleicht auch gar nicht nachvollziehen für jemanden wie mich, der nie in der Situation war. Wäre natürlich schön, ich hätte das alles durchgemacht und könnte quasi aus meiner eigenen Erfahrung.
Das wünsche ich niemandem.
Nee, ich meine aus dem Sinne, dass ich meine eigene Erfahrung dann weitergeben könnte oder auch spezielle Erfahrungen in dem Bereich gesammelt hätte. Aber wenn ich das machen würde, dann ist auch wieder nicht garantiert, dass das für jeden so klappt und so passieren würde. Eben. Weil es ist ja keine Maschine, wo Lösung A für die andere Menschenmaschinen auch Lösung A funktioniert.
Absolut.
Und das ist, ja einfach
jeder
schwierig.
Jeder chronische Schmerzpatient braucht seine individuelle Lösung. Und die muss er am allerbesten selber rausfinden. Jetzt habe ich noch eine Frage, und zwar zum Thema Ursache. Glaubst du denn, es ist wichtig, dass man die Ursache seines Schmerzes herausfindet? Oder ist es einfach viel wichtiger, eben dieses Gesamtrezept zu finden, das einem hilft?
Ja, interessant, weil das ja auch das ist, womit ich oft konfrontiert bin, dass quasi Patienten die Diagnose, sie wollen ja eine Diagnose, sie wollen wissen, was ist los, was ist das Problem.
Ja.
Also dieses Ursache, was ist hier los? Und ich glaube eher, weil du sagst, ich denke, es ist nicht die Ursache, die sie unbedingt wissen wollen, sondern der Patient oder normal, muss nicht Patient sein, der Mensch, der will einfach, viele wollen dann einfach diese Klarheit haben und eine Information darüber bekommen, was los ist, was gemacht werden kann, wie das zu interpretieren ist.
Ja.
Weil Ursache wäre ja quasi, du gehst mit Rückenschmerzen wohin und dir sagt dann jemand, die Ursache ist, das alles liegt an diesem Bandscheibenvorfall, den wir auf diesem MRT gefunden haben. Das wäre ja quasi Ursache. Und dann, manche beruhigt das vielleicht, andererseits ist es dann auch wieder schwierig, weil das ist ja der klassische Weg. Man macht eine Bildgebung beim Arzt oder sowas, MRT, da sieht man dann hier Bandscheibenvorfall, Ursache dafür sind dann das und deine Schmerzen sind deswegen. Aber man hat zum Beispiel gesehen, man könnte Leute in den MRT schicken, ohne Schmerzen, ohne Probleme. Und bei vielen im höheren Alter findet man da auch diese Probleme wie Bandscheibenvorfälle. Man sieht das da, aber es ist quasi zweimal die gleiche Ursache, aber die Wirkung, die dahinter steht, der eine hat die Probleme, Schmerzen, der andere nicht, ist wieder unterschiedlich.
Ja.
Von daher, man kann das nicht immer zumindest gleichsetzen. Hier haben wir den Befund, sei es jetzt ein MRT-Bild, und das ist, deswegen hast du diese ganzen Probleme. Das ist ja wieder so eine eindimensionale Betrachtung, wo ganz viele Aspekte nicht beachtet werden. es kann natürlich auch die Wahrheit sein, wenn man jetzt ein ganz akutes Problem hat, ein frischer Bandscheibenvorfall, dann findet man den auch vielleicht im MRT und das ist auch manchmal richtig, aber es ist nicht immer so. Gerade bei diesen unspezifischen Geschichten, die schon länger da sind oder ich meine, ein Bandscheibenvorfall ist auch oft, wenn er nicht sehr schlimm ist, auch irgendwann wieder ausgeheilt. Ja. Und wenn dann aber immer noch Schmerzen sind, was ist denn dann der Grund dafür? Ja. So, irgendwo muss man dann diese anderen Dimensionen mal mit einbeziehen und nicht diesen einen Weg gehen und nur es daraus betrachten.
Ja. Ja, weil Jürgen und ich öfter schon sagen, uns ist es eigentlich inzwischen schon egal, was die Ursache ist. Wir versuchen einfach nur Schadensbegrenzung zu betreiben, halt einfach unsere Schmerzen zu verbessern. Ja. Ich denke eben auch, also aber bei mir sowieso nicht, dass es die eine Ursache gibt.
Ja, manchmal vielleicht schon, andererseits bei vielen dann auch nicht. Mhm. Aber das ist, ich meine, vielleicht, wie siehst du es? Willst, wenn man da diesen, man will die Diagnose, will den Befund, will man da eher die Klarheit einfach haben? Man will einfach Klarheit, was ist, geht ab? Oder will man einfach wissen, wo genau ist die Ursache? Weil prinzipiell, was will man mit dieser Information anfangen? Ob jetzt der Bandscheibenvorfall am Lendenwirbel L4 ist oder nicht? Ja. Was nützt einem diese Information? Ja, eben. Zumindest als Patient, sage ich jetzt mal.
Ja, es ist...
Außer, dass man weiß, ah ja, deswegen ist das alles.
Es ist ambivalent. Also ich habe ja Schmerzen in der linken Hüfte vor allem, aber auch gleichzeitig unter dem Rücken. Das ist schwierig zu sagen. Naja, dann war ich neulich mal im MRT und habe mir eben so das Becken, die Hüfte und so angucken lassen und war echt hoffnungsfroh, dass da jetzt irgendwas festgestellt wird, weil da spüre ich ja die Schmerzen. Naja, und dann guckt der Arzt mit mir zusammen das Bild an und sagt, sieht alles super aus. Tolle Muskeln auch. Ich denke mir so, was? Das kann doch gar nicht sein. Ich habe total Schmerzen. Da muss doch irgendwas sein. Naja, dann sagt er halt sowas wie, ja, aber ich kann jetzt nicht sehen, ob da eine Fehlstellung ist. Zum Beispiel, wenn sie laufen oder so, weil beim MRT liegt man ja. Also, was ich aber eigentlich sagen will, ist, er hat keine Ursache gefunden und ich war fast traurig darüber. Also ich hätte mir fast gewünscht, dass er
weil
sagt,
man so
da
Gewissheit
ist
haben will. Ja. Man will endlich wissen, was los ist.
Also wenn er jetzt gesagt hätte, die zwei Knochen liegen falsch und da muss man dann hier was machen und hier und dann passt es, wäre ich total happy gewesen. Aber als der meinte, nee, alles sieht super aus, also eigentlich total bescheuert, ne? Das könnte man sich freuen. Und ich war eher traurig und dachte mir, weil dann kann es da auch nicht dran liegen. Was ist es denn dann? Ja? Und da dachte ich dann auch, also mir langsam auch die Ursache egal, wenn es so weitergeht. Ja.
Ja, kann man jetzt natürlich auch nicht verteufeln. Also sowas wie so eine Bildgebung, Befund, das ist natürlich Fluch oder vielleicht auch Segen zugleich. Weil dem einen, die Frage ist, dient dir das positiv?
Eigentlich
dient
es mir im Endeffekt
dient,
positiv, weil ich jetzt weiß, da ist alles in Ordnung. Und ja, kann
genau, dann ist auch alles gut. Ja. Dann ist ja auch alles gut. Aber muss jetzt natürlich sehen, dass es nicht immer der Fall ist. Das heißt, wenn jetzt jemand da, ich nenne es jetzt einfach mal, überdiagnostiziert wird und oder einfach generell seine Diagnose bekommt und das dient ihm nicht, sondern das macht ihm eher noch mehr Angst. Er denkt über seinen Körper jetzt, dass da alles kaputt ist. Ja. Er denkt, dass er nicht mehr belastbar ist und auch nicht wird in den nächsten Monaten. Und einfach auch generell damit dann immer eine Angst einhergeht, weil man weiß, man ist da kaputt, hier war die und die Verletzung. Wenn dir das dann nicht dient, sondern eher das negativ abträglich wirkt so eine Information, das ist natürlich der Negativaspekt dabei. Ja. Für jeden, der dann beruhigt ist, und der vielleicht deine Handlungsempfehlung kriegt, okay, was kannst du jetzt machen und positiv rangeht, eine Lösung findet, aktiv wird, was macht, das ist dann natürlich das Gute dabei. Also wieder, es ist nicht gut oder schlecht, sondern aber man wägt ja nicht ab, ob man dem Patienten jetzt eine Information geben kann oder nicht, weil man abwägt, wie geht er damit um.
Ja, fand ich jedenfalls lustig. Also erstmal war ich traurig und frustriert und dann habe ich mich aber schon im Nachhinein gefreut, dass da alles in Ordnung ist. Also so ist nicht.
Ja, also natürlich ist immer gut, wenn man da einfach prinzipiell nichts findet. Das ist natürlich am besten. Aber selbst wenn man was findet, auch wieder hinterfragen und ist hoffentlich auch jemand haben, der das ärztlich hinterfragt, ob wirklich das quasi dieses Ursache-Wirkung, sondern auch mal schauen, ist es vielleicht auch andere Dinge noch. Ja. Weil wenn man, was jetzt mal auf Rücken bezogen ist, ganz typisch weiß man halt Bandscheibenvorfälle, solche Geschichten, das haben viele auch im höheren Alter ohne Symptome. Mhm. Und dann legt man natürlich die rein mit Schmerzen und da zeigen sich Bandscheibenvorfälle. Das gibt dann die zwei Lösungsmöglichkeiten. Ja. Ist das wirklich das Problem? Und die andere Hälfte, die hinten runterfällt, denen gesagt wird, dass das das Problem ist, aber die das vielleicht einfach haben, aber das Problem eigentlich ganz woanders herkommt. Ja. Und da ist dann wirklich die Schwierigkeit dahinter. Und das System, ja, das Gesundheitssystem in dem Bereich schafft es dann quasi nicht von dieser, sage ich mal, Pauschallösung abzukommen, weil das einfach dann den Rahmen sprengt. Ich meine, jeder kennt es ja, die Kapazitäten sind eher ausgeschöpft, sowieso schon. Man hat vielleicht 2 Minuten Zeit, über wenn überhaupt, mit dem Arzt. Ja. Die Therapie mittlerweile in vielen Stationen hat auch schon irgendwie Wartezeitaufschübe von 2 Monaten und so in die Richtung. Oder die Ärzte verschreiben generell vielleicht relativ wenig, weil die mit dem Budget gedeckelt sind für Behandlung. Ist halt wirklich schwierig. Und dann, wenn es halt wirklich diese ganzen Probleme gibt, auch im System, dann ist ja wieder noch viel mehr der Patient zu empfehlen, selbst in die Verantwortung zu gehen. Vielleicht kann das natürlich nicht jeder, da muss er sich schauen, dass er Hilfe sucht. Aber selbst mit der Problematik beschäftigen, verschiedene Meinungen sich anschauen.
Und unsere Podcasts verschiedene Aspekte anhören.
Es ist ja ein Teil davon. Es ist einfach, sich eine Meinung einzuholen. Da soll man jetzt auch wieder nicht hundertprozentig drauf vertrauen, weil es gibt nie eine Garantie, dass das deine Lösung ist, sage ich jetzt mal für jemand, der zuhört. Ja. Aber trotzdem kann man sich mit sowas beschäftigen. Man kann verschiedene Dinge für sich ausprobieren. Man kann Behandlungsansätze testen. Und es kann ja sein, dass auch mal was einfach gut klappt. Und nicht, weil es unbedingt das Richtige ist, sondern einfach, also doch, weil es dann das Richtige ist, aber aufgrund dessen, dass man sich gut verstanden hat mit jemand, mit dem man da zusammenarbeitet, dass man einfach ein gutes Gefühl hat, dass der einem positiv zuredet und motiviert. So Dinge sind ja auch wirklich, wirklich wichtig.
Ja, absolut.
Das heißt, ich denke immer, so, sobald man ein gutes Gefühl dabei hat, ist das zumindest schon mal eine gute Grundvoraussetzung, dass man sich versteht mit jemand, mit dem man da bei so einer Problemlösung zusammenarbeitet, dass man das Gefühl hat, dass der einen mehr nach oben bringt, sage ich jetzt mal, als zusätzlich runterzieht durch irgendwelche Diagnosen und irgendwelche. Und wenn es nur die Kommunikation mit einem ist, dass er alles schlecht redet, hier, ja, alles kaputt und oh, heute ist ja wieder ganz schlimm.
Oh je, was auch soll ich sowas mit Ihnen bloß machen? Am besten Notschlachten.
Ja, ich meine, das ist dann die Frage. Zieht es einen auch zusätzlich runter oder schafft es jemand, einen ein bisschen mit nach oben zu nehmen, sage ich mal, auf ein besseres Niveau?
Ja.
Und das, ja, das ist wirklich, es ist insgesamt sehr kompliziert und schwierig. Und für die
sich jetzt runtergezogen
den richtigen Weg finden, klappt es gut.
Ja, genau, also ja. Da, nicht, dass wir jetzt Leute runterziehen. Es ist alles sehr kompliziert und schwierig, ja. Aber wenn man selber Verantwortung übernimmt und sich informiert, dann kann man schon dahin kommen, dass man den Schmerz verbessern kann. Also zumindest ist es meine Erfahrung. Ist natürlich jetzt auch nicht für jeden gegeben.
Ja. Ja, und ich finde, man kann auch nicht unbedingt die Verantwortung dann immer abgeben. Arzt XY hat das versaut und deswegen geht es mir so schlecht. Ja. Oder hier, der ist ja verantwortlich für meinen Behandlungserfolg, sondern man muss zumindest zu einem großen Teil auch selbst irgendwo dahinter stehen. Man muss sich informieren, das sowieso. Man muss sich weiterbilden, man muss versuchen, die Dinge zu verstehen. Das steht dahinter. Man kann da, glaube ich, wirklich, wie gesagt, nicht alles abgeben, nicht alle Verantwortung abgeben, sondern auch selber mit aktiv dabei sein.
Ja, und in der heutigen Zeit, wo es Internet gibt und Podcasts, kann man sich auch wirklich hervorragend informieren. Das war ja früher viel, viel schwieriger. Da musstest du ja einen Arzt kennen oder so, um da irgendwie Zugang zu Informationen zu haben, ne? Okay.
Und da natürlich wieder auch ein bisschen streuen, also mehrere Meinungen, wie genauso beim Arzt. Ich würde mir immer noch eine Zweitmeinung einholen, weil man merkt einfach, dass Leute natürlich auch ihre eigenen Überzeugungen irgendwo mit reintragen in so einen Beruf.
Ja.
Ist ja auch gar nicht schlimm, aber trotzdem, dass man dann nicht aufgrund seiner Überzeugung in diesen Weg reingerät, sondern sich dafür entscheiden kann, wenn man abwägt zwischen verschiedenen Optionen, verschiedene Meinungen mal für sich abwägt. Und da sehe ich dann wirklich, dass man ein bisschen sich eine bessere Entscheidung finden kann. Das fände ich wirklich ganz schön, wenn man sich da einfach, ja. Und genauso geht es mir als Therapeut mit dieser komplizierten Problematik auch nicht immer gut. Also ich fühle mich da regelmäßig auch überfordert und schlecht, dass ich manchen Leuten vielleicht auch einfach nicht helfen kann. Oder dass man da manchmal so einfach resigniert und merkt, hey, ich kann hier nicht jedem helfen. Oder manche wollen sich gar nicht helfen lassen.
Das gibt's ja
auch. Oder
auch
so dieser sekundäre Krankheitsgewinn haben ja auch manche dahinter, auch wenn sie es vielleicht gar nicht selber merken, dass sie vielleicht manchmal gar nicht so, ja, also schon auch ein Gewinn dahinter steht. Ja. Man kriegt vielleicht Aufmerksamkeit, es wird sich um einen gekümmert. Vielleicht auch so Aspekte wie, dass man ja doch ganz gern lieber in die Rente will und gar keine Lust mehr hat auf seine Arbeit. So Geschichten, also alles wird da bunt durchgemischt teilweise in so einem Topf. Und da auch als Therapeut eine schnelle Lösung für jemanden zu finden, also ist nicht einfach. Und damit geht es auch mir manchmal sehr, ja, mein Kopf raucht da manchmal, wie man da überhaupt eine Lösung finden kann.
Aber ich hoffe, dass du dir in diesen Ansatz und deinen Idealismus bewahrst. Und ich finde es richtig, richtig toll, dass du so einen Podcast machst.
Ja, danke auf jeden Fall. Ja, aber im Prinzip will ich auch gar nicht dahin kommen, dass ich die Lösung habe für die. Ich will ein Angebot schaffen, mehr oder weniger für die, die bereit sind, sich darauf einzulassen. Und wenn das denen positiv zuträgt, dann ist es super. Und wenn das nicht klappt, finde ich, sollte man auch immer mit seinem eigenen Ego zurücktreten und sagen, hier, ich kann dir nicht helfen. Oder wenn man so eine Idee hat, wo vielleicht derjenige mal dran arbeiten könnte, muss man vielleicht auch zurücktreten, jetzt als Physiotherapeut und ich immer sagen, ja, ich finde hier was, ich habe die Lösung.
Ja.
Sondern merkt, okay, ich habe hier das Gefühl, du hast ein sehr starkes, sage ich jetzt mal, psychisches Problem. Wahrscheinlich werde ich dir nicht helfen können mit meinem Ansatz. Du solltest auch entweder zusätzlich oder generell erstmal damit anfangen, vielleicht daran zu arbeiten. Vielleicht dann quasi weiterempfehlen an einen Fachmann nur für den Bereich, weil einer kann ja alle Aspekte vielleicht auch in einem guten, sehr guten Qualität gar nicht abdecken. Und da muss man auch sagen, hier weiterempfehlen vielleicht an einen guten Therapeuten im psychischen Bereich.
Aber ist es überhaupt so einfach, Leuten zu sagen, so, ey, du hast ein Psychoproblem?
Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Und ich gebe auch ganz ehrlich zu, dass ich bis jetzt noch gar nicht so weit bin, die Leute direkt damit zu konfrontieren. Aber es ist was mir immer wieder im Kopf sitzt. Ist vielleicht auch noch ein Prozess, dass ich da hinkomme und vielleicht dann klar sage, hier, man weiß, die und die Aspekte kommen zusammen.
Ja.
Und du musst vielleicht dich abwägen, ob du vielleicht daran auch selber arbeiten willst und kannst.
Ja.
Und das sind die Möglichkeiten, das sind vielleicht andere Therapeuten, an denen du dich noch wenden kannst, wenn du willst. Aber da ist natürlich schon eine Hemmung dahinter und das ist irgendwie auch noch nicht so drin, weil eigentlich leider ist ja es üblich, ist halt du kommst. Das ist
ein Tabuthema bei uns noch, ne? In unserer Welt, dass man zum Psychologen geht und eine Psychotherapie macht. Eigentlich
das muss natürlich nicht jeder. Das muss natürlich auch nicht jeder. Bei manchen überwiegen vielleicht die anderen Aspekte, die biologischen, körperlichen und vielleicht soziale Aspekte irgendwo. Mhm. Bei manchen ist vielleicht das Psychische ein bisschen mehr im Vordergrund. Es ist ja mehr ein Fass, was sich füllt aus mehreren Schichten, sage ich jetzt mal, die zusammenkommen. Und wenn es irgendwann überläuft, kann man halt vielleicht an dem Bestandteil arbeiten, der sehr groß ist. Ja. Und das hilft ja dann schon mal. Ja,
das stimmt.
Und ob es jetzt die Psyche ist oder das Biologische am Körper, sage ich jetzt mal, oder das Soziale, muss man dann selbst, das ist wieder das Problem.
Ja.
Das denke ich mir auch immer. Und das sage ich dann zu dem Patienten, hier, ich kann nicht wissen, was du denkst. Ich kann nicht merken, was du spürst.
Ja.
Du musst dann irgendwie merken, wo sind Probleme und woran kann ich arbeiten. Ja. Oder sollte ich arbeiten?
Richtig. Ja, wir sind jetzt schon, wir sprechen jetzt schon ziemlich lange. Ich würde super gerne nochmal mit dir sprechen, wenn du dann wirklich als Physiotherapeut praktizierst, so weiß ich nicht, in einem Jahr oder so. Falls unsere Podcasts dann noch existieren, ich würde es mir wünschen.
Ja, also prinzipiell, da ist es wieder die nächste Frage. Werde ich das machen wollen?
Ja.
Da bin ich mir ehrlich gesagt noch nicht klar drüber, weil zum größten Teil ist es ja auch ein bisschen ein Systemproblem und ich will, sage ich mal, kein Teil dessen werden, wo ich nicht dahinter stehe.
Mhm.
Und weil einfach der Rahmen in der Therapie ja schon vorgesteckt ist, die Termine sind auf 20 Minuten limitiert.
Das ist Wahnsinn.
Manchmal gibt es schon ganz klare Verschreibungen, was behandelt werden muss. Die Diagnose steht ja schon drauf. Man kann sich natürlich immer ein eigenes Bild haben, aber wenn manuelle Therapie, sage ich jetzt mal, verschrieben wird, muss das theoretisch eigentlich auch gemacht werden, zumindest momentan.
Ja.
Aber wenn du nicht der Meinung bist, dass das gerade sinnvoll ist und vielleicht auch die Politik in der Therapie, in der Praxis, wo du arbeitest, so ist, dass das gemacht wird, was da draufsteht, und das ist dann, finde ich, das Problem, dass man zumindest als Therapeut in Deutschland noch nicht oft die Freiheit hat zu sagen, hier, was wäre für dich sinnvoll zu machen, sondern so ein bisschen dieses stumpfe Arbeiten von dem, was da verordnet wird. Und das ist so ein bisschen das, ja, das Problem. Ja, aber vielleicht wollen wir da auch an einer eigenen Lösung arbeiten und ein eigenes Online-Projekt auf die Beine stellen. Das vielleicht werde ich alternativ eventuell machen, anstatt diesem klassischen Berufsbild zu folgen, weil ich ja der Überzeugung bin eher, dass ich was ändern sollte und ich dann nicht auch noch Teil dessen will, wo ich denke, dass ich was ändern sollte.
Verstehe. Ja, dann bleibt es spannend. Ich werde deinen Weg auf jeden Fall weiterverfolgen.
Ja, auf jeden Fall. Das mach gerne und auch für alle anderen, die sich irgendwie interessieren, auch auf Instagram ruhig mal vorbeischauen, schmerzkörper.podcast, kleingeschrieben, alles zusammen. Oder auch, genau, bei mir mal reinhören, wen das interessiert.
Ja, wir werden natürlich genau, alles...
kann man überall finden.
Wir werden alles in die Shownotes schreiben, also wir werden da alles verlinken, sodass da dich jeder finden kann.
Und dann natürlich auch wieder, ich will nicht, dass die Leute nur meine Meinung befolgen und nur mir zuhören, das ist mir auch wirklich wichtig, sondern als Inspiration nutzen, als Anregung, aber trotzdem nicht sagen, okay, hier ist einer und ich mache das genau so, hinterfrag das nicht, hol mir nicht andere Meinungen ein, bild mich nicht selber ein bisschen weiter. Ja, aber das ist ja so das Risiko, so, ja, was immer dahinter steht, wenn man sowas rausgibt an die Leute, dass man dann im Prinzip ja Verantwortung auch dafür hat, wie damit umgegangen wird. Weil es ist ja, ich bin nicht, zum Beispiel Erkenntnisse ändern sich, es gibt neuere Ergebnisse, was vielleicht Forschung angeht. Oder man kann ja auch seine Meinung prinzipiell auch mal irgendwann ändern, wenn man weiter ist, neue Erfahrungen sammelt. Und das ist halt das Ding. Ja. Und ich sage ja auch gar nicht, dass ich mit allem recht habe, sondern ich versuche einfach so gut wie es geht, meine Meinung und das, was ich weiß, weiterzugeben und irgendwie damit versuchen, positiven Effekt zu schaffen. Mhm. Und dass da natürlich auch manchmal was dabei ist, was dann vielleicht in ein paar Jahren nicht mehr stimmt, veraltet ist oder vielleicht doch falsch war, das ist natürlich dabei. Aber ich denke, das passiert überall.
Logo. Also und ich da, glaube, das Wichtigste das ist einfach deine Intention. Ja, deine Intention ist eine gute. Und ich denke, dass es dann auch ganz sicher so bei den Hörerinnen und Hörern da draußen ankommt. Ich danke dir herzlich. Ja,
hoffe ich auf jeden Fall auch.
Dass du da warst.
Beziehungsweise, hat mir auf jeden Fall auch Spaß gemacht.
Dass wir miteinander reden konnten. Und dann sende ich schmerzliche Grüße an den Jürgen und alle an unsere Hörerinnen und Hörer. Tschüss, David.
Genau, von mir aber habe ich schon gesagt, schmerzfreie Grüße hoffentlich für die Zukunft. Und macht's gut.
Ciao, ciao.
Das war die Schmerzenssache von und mit Lisa Susu Hahn und Jürgen Kraus. Empfehlt uns gerne weiter und unterstützt unser Projekt mit Feedback oder euren persönlichen Schmerzgeschichten. Bei Apple Podcasts, auf Spotify oder www.schmerz.fm.